Heute mit Henrik Wippermann, dem Gründer von Eat Music.
Also ich glaube, die All-In-Mentalität ist absolut notwendig, wenn man erfolgreich als Solokünstler oder Band etc. Was schaffen möchte und oder was erreichen möchte. Das ist absolut notwendig. Deswegen hatte ich gerade diesen Vergleich gebracht zu den amerikanischen Bands, mit denen ich arbeite. Die haben so dieses Ich lebe dafür. Ne? Ich lebe dafür und ich mache nichts anderes und ich lasse mich davon auch nicht abbringen. Das haben sie sehr häufig.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Henrik Wippermann im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen. Der entsteht ja in Partnerschaft mit Ticketmaster und Antelope Audio und deshalb klingen unsere Stimmen ja auch hier so gut, würde ich sagen. Henrik betreut auch die Artist Relations von Antelope Audio in GSA, das wollen wir hier nicht verheimlichen, aber vor allem ist er auch Gründer von Eat Music, in erster Linie einer Management- und Booking-Agentur, bei der sich ganz viel um Rock oder Rock'n'Roll auch wirklich dreht. Moin, Henrik.
Guten Tag. Ich freue mich, hier zu sein. Cool.
Herrlich. Stammst du eigentlich direkt aus Münster?
Ja, ich bin gebürtiger Münsteraner und der Stadt treu geblieben bis heute.
Ist klar. Okay, der Fahrradstadt. Ja. Du bist als Musiker in die Musikbranche gekommen. Ich glaube, das wird schnell klar, wenn man recherchiert mit Eat the Gun. Mhm. Und ich glaube, das ist schon fast 20 Jahre her, ne?
Ja, das stimmt. Meine Band heißt Eat the Gun und die gab es vor der Agentur.
Ja.
Und ich habe dann immer so viel Konzerte gebucht für uns und so viel gemanagt, dass jemand dachte, ich gebe dem Kind einen Namen. Und da lag Eat Music irgendwie nah. Und seitdem heißt das so. Das war, glaube ich, 2007 oder 2006.
Ja, das weiß ich noch. Oder das war früher, glaube ich, sogar noch mehr so, dass viele dann dachten, die das so in der gleichen Situation waren wie du, dass sie gedacht haben, naja, wir werden immer nie so richtig ernst genommen, wenn wir dafür unsere Band anrufen oder mailen. Wenn da einfach ein Firmenname drunter steht, dann klappt das viel besser. So rückblickend. Stimmt das oder ist das Quatsch?
Das kommt schnell raus. Also man sollte nicht das versuchen zu verheimlichen, weil dann wird's komisch, ne? Bei mir war das so, dass ich das also ich habe dann nicht nur meine eigene Band gearbeitet, sondern eben auch gleich schon andere Bands. Und von daher machte das dann auch mehr Sinn. Nur der Name kam eben daher und ich habe ihn so gelassen. Ich habe letztens mein erstes selbst entworfenes Firmenlogo wiedergefunden. Musste echt lachen. Also das,
weil es so gut war.
Weil es richtig gut war. Es war viel besser als jetzt. Aber naja.
Ja, verstehe ich.
Okay. Also so ein Auge mit so Flügeln und wie so ein altes Skateboard-Design sah das aus. Passte überhaupt nicht zum Namen. Ja. Ich fand es einfach cool.
Okay. Na gut, lassen wir das so im Raum stehen.
Lassen das mal.
Gibt es die Band eigentlich noch?
Eat the Gun, ja, klar. Wir machen aber momentan nichts. Das liegt aber hauptsächlich an mir.
Ja.
Weil ich zwei kleine Töchter habe und einfach gerade nicht dazu komme, auf Tour zu gehen und das auch gar nicht will.
Ja.
Aber die Band gibt es noch, ja, klar.
Ah, okay, cool. Ja. Was waren denn so eure Highlights?
Mit der Band? Oh, da gab es echt viele. Wir machen das ja schon seit 2001, also seit 20 Jahren.
20 Jahren, ja.
Und die ersten Highlights waren so Anfang der 2000er mit Him auf Tour zu sein oder für die Hosen zu eröffnen und dann so die Albumveröffentlichung in den 2000ern, ne? Die letzten vor allem. Yeah. Trip to the Bone und Howlin' Wood, das waren so zwei Veröffentlichungen, mit denen wir dann eben auch viele tolle Festivals spielen durften. Wacken war ein Highlight. Open Flair, Taubertal Festival in Deutschland jetzt, ne?
Ja.
Yeah. Und einfach auch so in der nationalen und teilweise auch internationalen Rockszene anzukommen, Interviews zu geben, in Magazinen zu stehen, so dieser ganze klassische Kram.
Ja. Yeah. Also richtig Hard Rock, Rock'n'Roll, ne?
Ja, würde ich sagen. Also, es war am Anfang richtig Hard Rock. Wir kamen so aus der Schule Aerosmith, Guns N' Roses und das in den frühen 2000ern. Das war hier überhaupt nicht angesagt. Hier war Pop-Punk angesagt. Und wir kamen dann da mit Lederhosen, langen Haaren und den richtigen Rockposen um die Ecke. Und alle haben komisch geguckt. Aber es war eine gute Zeit. Ich erinnere mich noch, wir hatten die erste Show als Support im SO36, Support für die Donuts. Und das war total gut. Und die Donuts hatten die Eier, uns mitzunehmen und so eine Band dann irgendwie für sie eröffnen zu lassen, weil die es geil fanden. Und wir fanden super, weil wir plötzlich Publikum hatten. Und zwei Wochen später hatten wir dann einen Showcase, so ein klassisches Showcase im Wild at Heart in Kreuzberg. So ein kleiner Rock'n'Roll-Laden. Und da kam dann, das gibt's, glaube ich, heute gar nicht mehr, weil es die Plattenfirmen auch vielleicht nicht mehr gibt. Aber da kamen dann wirklich alle Major Companies hin und die A&Rs damals, die arbeiten da heute alle nicht mehr, und haben sich unsere Show angeguckt.
Okay. Ja, irre.
Ja.
Das ist ja krass. Ja. Jetzt hast du gerade schon erzählt, warum es Eat Music überhaupt gibt.
Ja.
Wie schnell hast du denn angefangen, andere Bands zu buchen? War das dann wirklich so, dass die dann wahrscheinlich auch gesagt haben, sag mal, willst du das nicht einfach mal machen? Wir kriegen das gar nicht so gut hin wie du.
Ich habe ehrlich gesagt angefangen als Künstlermanager. Also ich war gar nicht Booking-Agent. Das habe ich nur für meine eigene Band gemacht. Und habe ja immer so Sachen gemanagt und dann auch mal für kleinere Bands denen so ein bisschen geholfen und gezeigt, wie man das machen könnte. Bin dann eher so in diesen Bereich Booking gerutscht, weil die Nachfrage einfach da war. Und das ist ja bis heute so. Also Bands wollen halt live spielen. Das ist das absolut Wichtigste. Und deswegen ist dieser Bereich auch am besten oder am meisten oder am schnellsten gewachsen. Habe ich damit die Frage irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was hast du mich gefragt?
Naja, wie du so auch an die Bands dann gekommen bist, ne?
Ja, die sind zu mir gekommen. Das war immer schon so.
Ja,
also, man musste nicht akquirieren, ne, wie man das so kennt. Ja. Das hat sich rumgesprochen und dann kamen so lokale Bands und dann irgendwann mal die ersten internationalen Bands und das ist halt so ganz organisch gewachsen, ne? Band für Band, ganz langsam.
War das immer so Step für Step oder gab es dann irgendwann auch mal so ein, wo du sagst so, wow, jetzt mit dem arbeiten?
Mhm.
Hammer.
Ja, 2014 war das dann. Mhm. Also da gab es schon so ein paar Jahre und da haben wir dann uns mit Kyle Gask von Tenacious D getroffen.
Ja.
Auf einem Festival in Deutschland. Ich weiß nicht den Namen gerade nicht mehr von dem Festival. War eins von den größeren. Und und haben uns da mit Kyle Gass getroffen, weil der eine Band hatte, die Kyle Gass Band hieß. Und ich ein Riesenfan von Tenacious D war und immer noch bin. Und es gibt ja diesen Film The Pick of Destiny, in dem spielt Kyle halt so einen etwas schwierigen Solo-Musiker und hat halt eben das Kyle Gass Project, das war so seine Band und als Fan fand man das cool und ich habe irgendwann zufällig bei Spotify herausgefunden, dass es diese Band wirklich gibt und dachte mir, warum weiß das denn keiner und hatte dann Kontakt zu dem Gitarristen und der sagte, ja, wir spielen demnächst, lass mal treffen und dann haben wir uns da getroffen und Kyle sagte nur, ja, cool, lass mal loslegen. Und das war das erste große Ding, wo man dann plötzlich sagte, krass, jetzt können wir eine Europa-Tournee buchen und können einen internationalen Künstler managen und haben dann mit ihm auch, also mit der Band, zwei Albumveröffentlichungen gearbeitet. Und das geht bis heute. Also wir machen.
Ja, aber Moment mal. Tenacious, diese eigentlich sehr bekannte, erfolgreiche Band, so.
Ja.
Und dann sagst du dem Kyle Gass so, ey, yo, lass uns mal zusammenarbeiten. Also wie stelle ich mir das vor? Also genau so. Wie macht man das? Also es wird ja schon viele Fragen. Wie kommt man denn überhaupt an seine Klienten?
Ja.
Also was ist das Geheimnis?
Das weiß ich selber nicht. Das ist einfach passiert. Es gibt da kein Geheimnis. Also
weil der ist ja Ami, ne? Also warum sollte der da irgendwie so einen dahergelaufenen Deutschen?
So ein Hendrik, der da so herankommt.
Ja,
das weiß ich auch nicht.
Ja, okay.
Das ist einfach passiert. Das ist auch so, dass ich habe festgestellt über die Jahre, dass diese aktive Akquise, dieses nach Projekten suchen, das ist am unerfolgreichsten. Also meistens entsteht das ganz organisch, weil je mehr ich arbeite, je mehr Kontakte ich mache, desto größer wird das Netzwerk und ja, desto mehr spricht sich so ein Name von einer Agentur oder auch von einem Agenten um. Und das ist, glaube ich, einfach das wäre das Geheimrezept wahrscheinlich. Einfach am Ball bleiben und dranbleiben, das Netzwerk immer weiter ausbauen. Dann kommen die Bands meistens oder die Künstler meistens von selbst. Weil ich glaube auch, dass man kann Künstler nur gut betreuen, wenn man sie wirklich mag, sich gut mit ihnen versteht und das Ganze langfristig angeht. Und das ist eine so eine Künstleragenturbeziehung ist ja auch was, sehr wichtiges, vor allem für die Künstler, aber auch für die Agenturen und oder für uns als Agentur. Und das pflegen wir. Und deswegen haben wir jetzt auch keinen riesen Roster, weil das gar nicht gehen würde.
Ja. Jetzt meintest du, so Netzwerken ist eigentlich so das Allerwichtigste, das A und O. Die Leute kommen dann wahrscheinlich dann auch einfach so mit so ein bisschen Vertrauen, kommen dann auf dich zu. Wie wichtig würdest du denn sagen, ist denn das, was du mit der Band gemacht hast oder machst, einfach dieses, ihr werdet ja hunderte von Konzerten gespielt haben, wie wichtig ist das im Vergleich zu dem, was du jetzt machst fürs Netzwerk? Kannst du immer noch ganz viel auf diese alten oder bestehenden Kontakte aus Musikerzeit zurückgreifen?
Ja, das war am Anfang sicherlich so. Aber es ist ja gleichzeitig gewachsen. Das heißt, die Band war jetzt nicht total erfolgreich und ich habe dann sozusagen das Business übernommen, sondern das ist so gleichzeitig gewachsen. Von daher würde ich sagen, war das gar nicht so abhängig voneinander. Oder das Musikersein hat in dem Sinne geholfen, als dass ich einen besseren Zugang hatte vielleicht zu Musikern und zu dem, wie Musiker arbeiten, denken und planen. Und welche Fehler ihnen da oft passieren. Und das war, glaube ich, ein Vorteil, den ich aus der Musikererfahrung hatte. Dass ich halt wusste, okay, ihr werdet jetzt, ich weiß, ihr steckt all euer Geld in die Aufnahmen und dann habt ihr nichts mehr. So, und habt dann nicht ans Marketing gedacht oder solche so Kleinigkeiten. Das wirst du kennen aus deinem eigenen Alltag, beruflichen Alltag. Und das waren so Vorteile oder dass ich wusste, wie so eine Studioproduktion abläuft oder so ein Songwriting-Prozess oder wie die Dynamik in so einer Band funktioniert oder auch nicht. Und das waren sicherlich Vorteile, eher als jetzt so reine Business-Kontakte oder sowas.
Ja, wie ist es denn dann andersrum? Die Musik-Business-Leute, nehmen die dich eher ernst oder nehmen die dich eher ein bisschen später ernst, wenn du als Musiker, der du ja auch bist, dann ankommst?
Ich glaube, das habe ich nie als Nachteil empfunden. Nee, ich glaube, das hat gar keine Rolle gespielt. Das war eher so, dass wenn mal deutlich wurde, der hat da einen Plan von, dass dann eher so, ja, aber das ist ja eigentlich kein Vorteil. Ne? Und ich habe das auch nie als Vorteil bezeichnet. Ich habe immer nur gedacht, es ist auf jeden Fall nicht schlecht, diese Erfahrung zu haben. Glaube aber nicht, dass das ausschlaggebend ist, dafür im Musikbusiness erfolgreich zu arbeiten.
Ja. Okay. Wen hast du noch so größere Namen? Ich habe gesehen, Boss Hoss buchst du außerhalb von Deutschland.
Ja.
Mit wem arbeitest du noch zusammen, also größere Namen?
Aktuell arbeite ich mit Ace Frehley, das ist natürlich eine Gitarrenlegende, Gitarrist von Kiss. Ne? Und ich als alter Hardrock-Fan habe das natürlich total abgefeiert. Es ist schon krass. Also hätte mir das einer oder hätte das jemand meinem 12-jährigen Ich erzählt, wäre ich auf jeden Fall. Ich hätte es nicht geglaubt, dass ich das mal mache. Dann aktuell genau mit Boss Hoss, international außerhalb von Deutschland. Oder der Ormond Betts Band. Das sind die Söhne der Ormond Brothers. Also relativ viele internationale Künstler aktuell. Ne? Macht wirklich Spaß.
Okay. Und auch da, also das ist alles relativ organisch passiert. Also du hast dich nie wirklich groß... Naja, reingehangen schon, aber so, aber.
Ja, das klingt immer so, als würde einem das zufliegen. Das ist natürlich so, das wirst du kennen. Das ist einfach, wenn man jahrelang in einem bestimmten Bereich arbeitet, dann entsteht ein Netzwerk und dann kommen die Projekte auch irgendwann von selbst. Es kriegt so eine Eigendynamik. Und das wünscht man sich natürlich auch als Selbstständiger, egal was man macht. Und das ist mittlerweile so. Früher war das nicht so, da habe ich immer gehofft, dass noch mehr passiert. Das ist auch jetzt noch so, aber es ist nicht mehr so, dass man sich Sorgen darum machen muss, ob man überhaupt was Arbeit hat, sondern es ist im Gegenteil. Ja, so dass man so ein bisschen aussortieren muss und auch gucken muss, wo, ne, wie plant man seine Kapazitäten, wo setzt man Prioritäten.
Ja.
Und das macht unheimlich viel Spaß auf jeden Fall.
Okay, jetzt hast du... haben wir ja gerade schon erfahren, jetzt arbeitest du nicht nur in Deutschland, sondern auch, so europaweit, also buchst dann Konzerte europaweit. Wie kann ich mir das vorstellen? Arbeitest du da mit nationalen Partneragenturen zusammen oder rufst du dann einfach die wichtigsten Handvoll Leute in dem jeweiligen Land an oder wie funktioniert das dann so?
Unterschiedlich. Also wir bezeichnen uns ja selbst als Talent Agency. beruht so ein bisschen darauf, dass wir den Fokus auf Artist Development legen. Und ich sagte ja vorhin schon, da geht es natürlich auch viel um Touring und um Booking. Aber auch um viel anderes. Also Labelkontakte, Marketingkampagnen und so weiter und so fort. Und je nach Künstler arbeiten wir natürlich mit Partnern in den jeweiligen Märkten. Also wenn wir eine Tournee buchen, dann rufen wir nicht jeden Club direkt an, sondern wir haben dann zum Beispiel nationale Promoter oder Konzertveranstalter, die das für uns zum Beispiel in Schweden machen oder in den Niederlanden oder in UK, genauso aber auch in Nordamerika, wo wir eben Kontakte zu entweder anderen Agenturen haben oder nationalen Promotern.
Okay, aber du oder ihr koordiniert das dann alles aus Deutschland heraus?
Genau,
okay.
Wir koordinieren das aus Deutschland heraus. Und das ist tatsächlich ein Businessmodell, mit dem wir am Anfang auch so ein bisschen angeeckt sind, weil es das hier nicht so häufig gibt.
Ja,
genau. In Deutschland gibt es eben diese großen Konzertveranstalter, Namen brauchen wir jetzt nicht nennen, aber die wir alle so kennen und die eben die Bands von den Talent Agencies, die häufig in UK sitzen,
genau,
einkaufen. Und genau das machen wir nicht. Ne? Sondern wir machen im Grunde das, was große Agenturen wie CAA, UTA und so weiter, die ihren Hauptsitz teilweise dann in den USA oder eben auch in England haben, das machen wir aus Deutschland heraus. Also wir agieren sozusagen als internationale Talent Agency. Und das ist tatsächlich etwas, was es hier noch nicht so häufig gibt. Und das ist ganz spannend eigentlich, weil Deutschland ist Europas größter Musikmarkt. Und ich merke, dass immer mehr internationale Künstler eben auch das sehen und versuchen, ja, weniger Leute zwischen sie selber und dem eigentlichen Konzert zu platzieren, ne? Dann
klar.
Das Wirtschaft ja auch einfach effizienter bleibt.
Ja, ich musste ich halt auch dran denken, dass es eigentlich so, dass man das so, diese Rolle auf vielen UK-Agenturen dann zuschreibt, weil, also das weiß ich jetzt nämlich, nehme ich an, weil einfach das so ein bisschen die Brücke ist, auch sprachlich und kulturell vielleicht dann eher, gerade bei den Leuten, die aus den USA kommen.
Ja, auf jeden Fall.
Wie ist das eigentlich jetzt? Das habe ich jetzt nicht groß nachgedacht, stelle ich mir einfach in den Raum. Stichwort Brexit. Ist das für die Problem? Also könnte es jetzt sein, dass die weniger quasi abkriegen oder können die einfach ganz normal weitermachen wie bisher? Also bieten sich da Chancen?
Ich glaube nicht, dass der Brexit jetzt unmittelbaren Einfluss darauf hat, dass wir als Talent Agency einen Vorteil gegenüber den englischen Agenturen haben. Die sind so lange im Geschäft und haben so starke Netzwerke. Ich glaube, das zu sagen wäre naiv. Oder davon auszugehen. Nee, das hat damit gar nichts zu tun. Also da gibt es sicherlich jetzt Schwierigkeiten, was die Einreise angeht und so weiter. Also diese ganzen bürokratischen Prozess und auch die Kosten, die damit zusammenhängen. Das ist ein Problem, klar. Das wird ein paar Jahre dauern, bis sie das gelöst haben, wie das halt so ist mit bürokratischen Problemen. Aber ich sehe das jetzt nicht als Vorteil für uns. Ich sehe das eher als spannend und auch so ein bisschen witzig an, dass wir als Talent Agency aus Deutschland eben so ein bisschen schräg angeguckt werden manchmal. Und das auch in Gesprächen hier mit Kollegen manchmal gar nicht so klar ist.
Also ja.
Die Leute gehen automatisch davon aus, nee, wieso, wir machen doch alle dasselbe. Also, das ist eben nicht so. Ich habe also wenig Kollegen leider in Deutschland, die das international machen.
Ja, war denn dieser internationale Ansatz schon recht früh da oder hat er sich dann tatsächlich so ein bisschen, ja, vielleicht aus der Not oder wie auch immer heraus entwickelt, also dass man sich abgrenzen musste?
Ich wollte schon immer international arbeiten. Ich fand das immer spannend und habe da nie drüber nachgedacht, ob das richtig oder falsch ist. Es hat sich bei den Bands eben so angeboten, ne? Und hat sich auch automatisch, also von selbst so ein bisschen entwickelt. Wir haben das jetzt nicht von Anfang an, es gab nicht so einen Businessplan. Wir werden jetzt eine internationale Talent Agency, sondern wir wollten erstmal einfach Artist Development machen und Künstler in Europa aufbauen. Also es war schon international gedacht, dass sich das irgendwann dahin entwickelt. Das hat sich natürlich ergeben.
Und wie war das dann, dieses Netzwerk aufzubauen? Also wird man dann ernst genommen, wenn man eben nicht so eine UK-Agentur ist, sondern eine Agentur aus Münster, aus Deutschland?
Ja, es ist schön, dass du das so sagst. Das ist auch wirklich so. Wir sind eine Agentur aus Münster in Deutschland. Und witzigerweise ist das aber heutzutage völlig egal, in welchem Land du lebst oder in welcher Stadt. Oder das ist einfach egal, solange du gute Arbeit machst. Ne? Und so dieses Denken, ich muss in London oder L.A. oder in Berlin sitzen, das ist Schnee von gestern. Und das Netzwerk aufzubauen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die wenigsten in so einer Großstadt, in einem großen Büro sitzen, auch gerade heutzutage. Ne? Ja. Die meisten sind dezentral verteilt, weil Leute, die was können, nicht unbedingt immer in der gleichen Stadt leben. Ne? Und
Richtig. Ja. Jetzt betonst du das mit der Talent Agency auch sehr stark. Jetzt würde mich tatsächlich mal so anhand dieses Begriffs Talent, ne? Also Stichwort Talente, Up and Coming Bands, Künstlerinnen, Künstler. Wie schätzt du die Lage so ein? Hast du einen Blick, was so in Deutschland los ist? Also wie ist da so deine Einschätzung? Kommt was? Kommt viel? Kommt wenig? Wie sieht's da aus?
Bitte? Meinst du jetzt live oder?
Generell an Künstlerinnen und Künstlern so.
Ich glaube, dass wir in Deutschland unheimlich viel gute Musik, gute Bands haben. Aber habe ich schon immer gedacht, weil ich genau wie du ja aktiv mit diesen Künstlern auch zu tun habe. Und ich glaube, dass das, was so in der Öffentlichkeit stattfindet, also das, was konstruiert und produziert wird in Berlin und so weiter, da ist ganz viel Schrott bei, den ich nicht hören mag. Das muss ich ganz deutlich so sagen. Und ich glaube, dass die wirklich guten Künstler auf den Festivals stattfinden hier und auch ein unheimlich großes Publikum haben. Man sie aber nicht im Radio hört oder in den Massenmedien, wenn es die überhaupt noch gibt.
Okay. In
Form, wie sie vielleicht mal irgendwann definiert haben.
Ja. Wir haben halt schon immer so, das kann ich aus unserem Alltag eigentlich sprechen, dass wir eigentlich so das Gefühl haben, so es tun sich alle gerade sehr schwer, also nicht gerade, sondern in den letzten, weiß ich nicht, 3-4 Jahren so, dass mal was kommt, also was kommt, was dann auch ein bisschen Bestand hat, so jetzt für den Bereich, in dem wir aktiv sind, ich sag mal harte Gitarrenmusik, das ist, da ist ja eine gewisse Schnittmenge mit dem, was du machst, auch da. Ja, wie gesagt, also die Frage stellen wir uns immer wieder, wo sind die Leute, die man dann noch aufbauen kann und die dann so dranbleiben? Ja. Deshalb stelle ich eigentlich immer gerne diese Frage, um überhaupt mal so eine Ahnung zu kriegen, wie das andere so einschätzen. Ne?
Ich glaube, dass ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass hier so ein bisschen der Drive fehlt und ich so nicht so, wenn ich das vergleiche mit internationalen Künstlern aus England oder den USA, die haben oft ein ganz anderes Level an Input. Also das heißt, wie viel Gas die geben für ihre Musik und für ihre Projekte und wie sie sich da aufstellen. Also so alles oder nichts. Ne? Und
genau,
ich habe immer das Gefühl, also wir Deutsche sind einfach immer zu vorsichtig. Ne? Wir haben immer Angst, wir brauchen immer noch 3-4 andere Gleise und das ist bei Bands auch so. Und ich glaube einfach, dass das auch so ein bisschen daran liegt, dass die Perspektive heutzutage mit Musik, auch mit Live-Musik, tatsächlich davon leben zu können. Die ist einfach nicht mehr so gegeben, wie es vielleicht vor 10 Jahren noch war. Und das hat einfach was mit der Entwicklung der Musikbranche zu tun. Und das ist, glaube ich, auch so ein Stück weit, es ist transparenter geworden, aber gleichzeitig auch undurchschaubarer. Ne? Also es ist irgendwie so ein bisschen so eine Orientierungslosigkeit, glaube ich, da unter jungen Musikern vor allem. Was man damit überhaupt macht. Also, wie kann man Musik noch sinnvoll veröffentlichen? Nicht nur, dass es alle hören können, sondern dass man damit eben auch Geld verdient. Das geht mit Spotify etc. einfach nicht so gut. Und am Live-Markt ist es einfach so, der ist so überschwemmt. Also es gibt viel zu wenig Slots für die Bands, die touren wollen. Und das ist natürlich jetzt nach der Pandemie noch stärker so. Von daher ist das gerade einfach auch so ein bisschen eine Frage der Perspektive. Als Künstler muss ich mich ja auch fragen, wohin damit? Ne? Und wenn ich die Zeit und die Energie aufwende, die notwendig ist, das wirst du ja kennen von euren Bands, um damit wirklich was zu erreichen, dann muss ich alles geben. Und da muss ich aber auch die Gewissheit haben, dass da tendenziell was geht. Und nicht, dass die Branche mittlerweile so ist, dass man da gar keine Chance hat. Ne? Also das,
ja,
das ist ein Problem.
Das ist so ein bisschen die Frage. Das ist ganz interessant, wie du das beschreibst, weil ich das ähnlich sehe, beziehungsweise ich habe das auch letztens wieder mit einem Sänger von einer ehemaligen Band, also von vor 15 Jahren oder so, mit uns diskutiert und wir uns auch gefragt haben, so, ob es diese, ja, wie du es auch sagst, so diese All-In-Mentalität, ob es die eigentlich noch gibt, ne? Ja. Dass man eigentlich dann auch so sagt, na gut, ich bin irgendwie, also jetzt mal sehr simpel dargestellt, ich bin jung, irgendwie ist mir alles egal, so, und wenn die nächste Tour kommt, dann kündige ich halt meinen Job an der Tankstelle, das ist mir dann auch irgendwie Latte, Hauptsache Musik machen. Ich verstehe auch total, dass es Leute gibt, die dann sagen, oh, nee, lieber so Safety first, so, aber natürlich muss man sich dann immer die Frage stellen, wie weit man dann am Ende kommen kann, so, ne?
Ja, also ich glaube, die All-In-Mentalität ist absolut notwendig, wenn man erfolgreich als Solokünstler oder mit Band etc. Was schaffen möchte und oder was erreichen möchte. Das ist absolut notwendig. Und deswegen hatte ich gerade diesen Vergleich gebracht zu den amerikanischen Bands, mit denen ich arbeite. Die haben so dieses, ich lebe dafür. Ne? Ich lebe dafür und ich mache nichts anderes und ich lasse mich davon auch nicht abbringen. Das haben die sehr häufig. Selbst jetzt in der Pandemie wurde das ja nochmal deutlicher, wer dann dieses Durchhaltevermögen auch hat. Und da war ich teilweise echt beeindruckt, von gerade von unseren amerikanischen Künstlern. Ich meine, wir haben auch viele amerikanische Künstler und habe versucht, diese Mentalität auch so ein bisschen zu adaptieren oder zu übernehmen und auch weiterzutragen. Ja, weil ich das einfach, ich habe da einen ganz großen Respekt vor und ich glaube, sie sind aber auch ein Stück weit machtlos. Ne? Klar, Pandemie war jetzt ein Sonderfall, aber auch generell, also was die Perspektiven angeht, das ist einfach echt schwierig mittlerweile. Weil Festivals, das wird immer mehr monopolisiert, Festivals gehören großen Promotern, man kriegt sowieso keine Slots mehr, es geht nicht mehr darum, was die Leute hören wollen, sondern darum, wer die größten Marktanteile hat. Und das ist halt bei digitalen Musik, also am digitalen Musikmarkt eben genauso wie am Live-Markt so. Und beim Merchandise wird das demnächst auch so sein und oder ist ja auch schon am besten Wege dahin. Und ich glaube, das ist einfach ein Problem. Da muss man Lösungen bieten, ne? Gerade im Independent-Bereich.
Jetzt machst du ja auch viel dann Künstlermanagement. Da hätte ich jetzt dann zum Beispiel gefragt, das ist wahrscheinlich sehr provokant, auch gegenüber jemand, der selber auch Musiker ist.
Ja.
Müssen dann Musiker nicht eigentlich ihr Mindset so ein bisschen ändern und weniger als Leute denken, die sich da auf die Bühne stellen, sondern eher als Creator, die einfach viel mehr im Internet erschaffen müssen? Also eigentlich eher so denken wie so ein YouTuber?
Ja. Ich hatte diese Diskussion schon häufig und erstmal ist, sag ich schon seit Tag 1, sag ich, das ist auch so westfälisch. Sag ich jetzt. Seit Tag 1, Musiker müssen sich als Unternehmer sehen. Ne? Und in der Zeit von Social Media eben auch als Redakteure, als Programmgestalter, als Entertainer. Und Musiker müssen sich auch immer fragen, was ist eigentlich mein Business? Also, ne, warum wollen Leute was von mir? Oder was kann ich den Leuten geben? Was ist das, was die Leute an mir interessant finden? Ich habe einen Künstler, den wir im Management betreuen, Eric Steckel, das ist ein amerikanischer Gitarrist, relativ jung, super talentiert. Und der konnte plötzlich nicht mehr touren. Der ist, seit er 10 ist, ist er um die Welt getourt und der konnte plötzlich nicht mehr touren. Und hat mich auch immer gefragt, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Und der hat immer setzt sich immer in sein Wohnzimmer und nimmt so Shred-Videos auf. Ne? Also spielt einfach saugeile Gitarre und immer wenn er das macht, also er sitzt da wirklich nur und immer wenn er das macht und so ein Video bei Instagram postet, hat er halt 10.000 Views und 500 Likes und keine Ahnung, also und hat mittlerweile über 70.000, 80.000 Follower und ich habe ihn auch immer gefragt, was ist denn dein Business eigentlich? Und dann sagt er, ja, ich bin Gitarrist. Ja, dann habe ich gesagt, das ist doch nicht dein Business. So, was ist denn der Mehrwert? Warum gucken sich die Leute das an? Weil die so spielen wollen wie du. Ja, du bist ein Influencer. So, das ist so. Ja. Das fand er natürlich erstmal komisch, aber dann auch ganz schnell gut, weil er plötzlich gemerkt hat, ich mache da was richtig. Und das ist Teil meines Jobs als Musiker, das zu sehen und das auch zu pflegen. Und bestes Beispiel halt, ne?
Was sagst du denn dann Musikern oder Musikerinnen, die dann sagen, naja, aber eigentlich will ich ja nur auf der Bühne, so der Rest irgendwie.
Dann
Musiker, ich muss auf die Bühne.
So das auch machen, aber am besten alleine.
Ja.
So, und dann kannst du ja mal gucken, ob das funktioniert. Das klingt jetzt so ein bisschen gemein, aber das ist ein No-Go. Das würde nicht funktionieren. Also wenn ein Musiker heutzutage oder eine Band sagt, so ganz klassisch, wir möchten wirklich nur uns um die Musik kümmern und nichts anderes, dann würde ich direkt wahrscheinlich absagen und sagen, das hat keine Perspektive. So, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß.
Was muss deine Band mitbringen, so an Mindestmaß, an Können oder ja, so Weitsicht, was diese Social Media, was diese Netzwerke, was das Internet angeht?
Ja, relativ viel. Ne? Also ich finde, Bands müssen heute sowieso relativ viel mitbringen. Und ich empfinde auch Künstlermanagement heute nicht mehr als so ein, wie das vielleicht früher war, als so ein Abnehmen von allem, was unternehmerisch oder wirtschaftlich ist, sondern eher immer so als eine beratende Tätigkeit, weil Künstler einfach unheimlich viel auch selber machen müssen. Ne? Man kann ihnen Social Media nicht einfach abnehmen. Du wirst das kennen. Wenn das passiert, merkt man das. Und gerade auch Fans merken das. Und das ist uncool. Und das ist nicht authentisch. Und das braucht kein Mensch. Und vor allem Fans nicht. Und das heißt, die Künstler müssen unheimlich viel Skills mitbringen, müssen sich immer wieder auf dem neuesten Stand halten oder müssen auf dem neuesten Stand bleiben und kreativ sein, sich wirklich mit Content-Kalendern arbeiten. Also müssen wirklich am Start sein und fit sein. Das ist sonst einfach unmöglich. Und das betrifft nicht nur Social Media, sondern auch alles andere. Ne? Also Albumproduktion, Single-Veröffentlichung, Marketing und so weiter.
Das ist ganz interessant, weil ich auch immer wieder mich frage, wie so Künstlermanagement heutzutage funktioniert. Also du bist dann wahrscheinlich nicht derjenige, der irgendwie den Tourvan bucht, sondern das müssen dann andere übernehmen.
Ja, also das kommt drauf an. Aber grundsätzlich ist es so, dass es eher so eine Teamarbeit ist. Ne? Also wir bilden sozusagen ein Management-Team mit den Künstlern zusammen. Wir setzen uns nicht da so oben drauf und sagen so, wir managen das jetzt hier. Und bitte, alle sprechen nur noch mit uns. Und der Künstler ist jetzt erstmal, hat nicht in die Nähe nichts mehr zu melden oder so. Das geht halt einfach nicht mehr. Die Künstler müssen selber kommunizieren. Die sind selber mitten im Geschäft dabei irgendwie. Und das geht auch gar nicht mehr anders. Und ich sehe das auch bei erfolgreichen Künstlern, dass das so ist. Ja, also, dass Entscheidungen da direkt beim Künstler getroffen werden und das nicht mehr so oldschool passiert. Ne? Das ist, glaube ich, echt vorbei. Okay.
Hast du, als Gitarrist wirst du ja Vorbilder haben, aber hast du eigentlich auch so Vorbilder auf Musikbusiness-Ebene?
Gute Frage. Ja, sicher, auf jeden Fall.
Oder vielleicht Firmen? Bestimmte Unternehmen?
Wenn ich jetzt bei Talent Agencies bin, natürlich die großen. Ne? Also ich finde CAA natürlich super, hatte natürlich auch über Tenacious D die Möglichkeit, dann eben mit ja schon fast Legenden wie Emma Banks auch mal zu arbeiten. Und das sind schon so Vorbilder, ne? Als Beispiel jetzt, ne? Diese großen Agenturen, auch im Managementbereich natürlich. Aber es ist immer schwierig, das so zu sagen, wenn man das gefragt hat. Kann ich jetzt keinen konkreten Namen nennen?
Also das ist ja nicht schlimm, ja. Aber wenn man sich das dann so anguckt, die da in diesen großen Agenturen auch sitzen, am Ende muss man sich ja die Frage stellen, naja, wenn ich dir jetzt diese Riesenband gebe, so, oder keine Ahnung, meiner Oma oder meiner Mutter oder wem auch immer, so, dann kriegen die das doch auch gut hin, oder nicht? Also, was ist denn das Geheimnis so?
Ja, ich glaube, das Geheimnis ist einfach die Erfahrung. Ne? Also ich glaube, ein gutes Künstlermanagement, aber das gilt auch für ein gutes Label oder ein Promoter oder ein gutes Booking. Das Geheimrezept ist immer die Erfahrung und das Netzwerk. Also einfach zu wissen, wie Prozesse funktionieren, schnell abwägen zu können, was ist richtig und was ist falsch. Und einfach in der Lage zu sein, aus dieser Erfahrung her gute Strategien zu entwickeln, ohne dabei zu meinen, man wüsste am besten, wie es geht, sondern natürlich offen zu bleiben und auch zu schauen, und das ist ja auch das Schöne an unserer Branche, wie entwickelt sich das gerade eigentlich? Was kann man machen? Ne? Und ich, das ist auch das Spannende und das ist auch das, was mich immer motiviert hat, in diesem Beruf zu arbeiten, weil es eben nicht jeden Tag dasselbe ist und weil es bunt und spannend bleibt und herausfordernd. Und ich glaube, das ist auch das, was die meisten Kolleginnen und Kollegen da daran so spannend finden. Und natürlich, dass wir einen etwas lockereren Umgang haben und uns mit einer der schönsten Sachen der Welt, nämlich Musik, beschäftigen können. Ne? Das ist dann einfach so.
Apropos Musik. Du bist ja sehr, du bist ja einfach viel im Hardrock, Rock, Rock'n'Roll-Bereich unterwegs. Ist jetzt eine gute Zeit für Rock'n'Roll?
Ist immer.
Ja?
Es war noch nie eine schlechte Zeit. Ich weiß gar nicht, wer das. Also, Rockmusik ist einfach, das ist gesetzt. Das brauchen Leute. Das ist einfach wichtig. Ja? Und das ist, was da jetzt gerade irgendwo in irgendeinem A&R, in einem Major-Label-Büro meint, was gerade Trend ist, das interessiert den geneigten Rockfan nicht so richtig. Ich habe immer gesagt, wenn mich das jemand fragt, habe ich immer gesagt, guck doch einfach auf die Festivals. Welche Festivals sind denn die größten der Welt, zu denen die meisten Menschen aus der ganzen Welt gehen? Das sind Rockfestivals. Hm. Punkt. Frage beantwortet. Also Rock ist relevant.
Okay, wenn ich jetzt nochmal so die Rückblende, 20 Jahre oder gut, die Agentur gibt es noch nicht ganz so lange, aber wenn ich das jetzt so, oder wenn du dir das nochmal so rückblickend anschaust, inwieweit hat sich denn das geändert, mit dem du dich so beschäftigen musst?
Du meinst so im Projektmanagement mit Künstlern?
Ja, genau, einfach so mit den Inhalten, genau. Also haben sich die Herausforderungen eigentlich nochmal stark verändert?
Ich habe in Münster studiert an der WWU hier, und zwar Kultur, Kommunikation und Management. Und damals weiß ich noch, dass ich so im ersten Semester saß und der Prof sagte, Christoph Jacke, übrigens mittlerweile auch Prof in Paderborn, sagte, ihr müsst interdisziplinär arbeiten. Das ist ganz wichtig. Und ich dachte, was meint der jetzt so? Ne? Und das ist halt echt schon lange her. Und er hat recht behalten. Ne? Und das ist es auch, was sich am stärksten eigentlich geändert, am meisten geändert hat, ist, dass wir viel mehr Bereiche betreuen in der Agentur. Und deswegen ist mir dieser Begriff Talent Agency auch wichtig. Deswegen betone ich das auch immer wieder, weil das beinhaltet für mich eben mit Künstlern, mit Talenten zu arbeiten und die in allen Bereichen zu betreuen, so gut man es eben kann. Und das versuchen wir. Und das bedeutet, dass wir uns auch mit allen Veränderungen und Neuerungen im Musikbusiness auseinandersetzen müssen. Und von daher ist es sehr, sehr, sehr vielschichtig. Aber ich glaube, das wird bei dir auch so sein, oder? Das ist ja
klar. Ja, klar.
Da fragt man sich manchmal, warum ist man eigentlich, warum heißt das noch Label? Oder warum heißt das Booking-Agentur? Oder nur Künstlermanagement? Also es ist, manchmal sind mir diese Kategorien reichen nicht mehr. Also das ist
ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt, mit dem wir uns ja auch beschäftigen. Lasse ich ja auch immer wieder in diesem Podcast anklingen, was die Zukunft von einem Label und auch da, oder auch von unserem Label. Und da stelle ich mir definitiv die Frage so, inwieweit das, was wir so als Label kennen, in Zukunft noch Bestand haben wird. Aber auch wir arbeiten ja eigentlich nicht nur ausschließlich als Label, sondern eben genauso, wie du es gesagt hast. Also man könnte jetzt einfach mal ein anderes Schild dran kleben oder dann könnten wir erstmal so weitermachen. Ne? Ja.
Ihr seid auch eine Talent. Im Grunde macht ihr doch dasselbe. Ihr baut Künstler auf.
Genau.
Ihr verkauft ja nicht nur Musik, oder, ne, sondern es ist ja viel mehr als das. Ihr beratet, ihr plant, ihr entwickelt Strategien und so weiter und vermarktet. Deswegen, die Grenzen sind da so fließend und im Grunde machen wir, glaube ich, fast dasselbe in dem Bereich. Also ich glaube, da gibt so viele Parallelen und deswegen gefiel mir dieser Begriff nicht mehr, Booking-Agentur oder Management. Das reichte mir nicht und ich habe immer nach einem neuen gesucht und wollte jetzt aber auch nicht so mit so einem fancy neuen Wort um die Ecke kommen, sondern schon, da dachte ich mir, Talent Agency passt eigentlich. Ne? Auch wenn man das wahrscheinlich eher in den Booking-Sektor packt. Aber es passt auch zu uns, ne, weil wir das ja auch machen.
Aber dann stelle ich nochmal als Labeltyp eine Frage. Wenn du mit diesen ganzen Leuten, mit den Talents dann zusammenarbeitest, hat sich denn dann so dieser Wunsch verändert? Klar, die wollen erstmal alle auf die Bühne, völlig klar, die wollen Shows spielen. Mhm. Wie wichtig ist denn im Laufe der Zeit geworden, ein Label zu bekommen? Oder wird das immer unwichtiger?
Das ist eine gute Frage. Es geht, glaube ich, gar nicht mehr darum, also ein Label zu bekommen, heißt für mich immer, einen Geschäftspartner oder Partner dazu zu gewinnen, der was für einen tut.
Genau.
Ne? Und was das dann ist, ist die Frage. Also ein Label, was jetzt sagt, wir machen eine digitale VÖ für euch, sage ich danke, das kann ich auch selber. Ne?
Ja.
Also was heißt das dann, digitale VÖ? Was heißt das dann, Label zu sein? Ne? Und ich glaube, da geht es einfach um die Inhalte und um die Dienstleistung. Und wenn ich weiß, also ich finde, für einen Künstler ist ein Label dann gut, wenn der Schwerpunkt auf Marketing liegt, ne? Marketing, Strategieentwicklung und eben auch den Bereich Merchandise mit aufzubauen. Ne? Also gerade so das Merchandise als Marke, Brand, also Branding wirklich zu machen oder Brand Development zu machen und dem Künstler zu helfen, da weiterzukommen. Ich glaube, das kann ein Label heutzutage auch gut.
Jetzt hast du das ja eigentlich so beantwortet, wie du das als Künstlermanager beantworten würdest. Mhm. Wenn jetzt 20 Bands zu dir kommen, 20 Talents, und man die fragt, was braucht ihr denn jetzt neben den Shows noch? Wie viel würden denn da als nächstes sagen, ja, also als nächstes brauchen wir jetzt ein Label?
Ich glaube, fast alle, oder?
Ja, das weiß ich nicht.
Doch. Also unsere Künstler sagen das schon. Die sagen allerdings auch, oft, so ein klassisches Label brauchen wir eigentlich nicht mehr, sondern wir brauchen ein Label, was uns vermarktet. Also ein Label, was wirklich in die PR und also in die Publicity, nicht PR, sondern in die Publicity, also in die Öffentlichkeit, Öffentlichkeitsarbeit steckt. Und
ist eher so ein monetärer Aspekt. Also eigentlich brauchen die
Investitionen. Ja, was heißt Investitionen? Ich würde eher sagen, ein Label-Modell für die Zukunft, was ich mir vorstellen kann. Vielleicht ist das völliger Quatsch, aber ist so ein Modell, wo es gar nicht mehr um den eigentlichen Musikvertrieb geht,
ja,
sondern mehr ums Artist Development und mehr um Marketing und Künstleraufbau auf dem Level. Weil das reine digitale Vertreiben, wirst du selber wissen, ist jetzt nicht mehr so ein Riesending und physisch eher, wenn es um limitierte Angelegenheiten geht. Mhm. Also limitiertes Vinyl zum Beispiel oder so.
Ja.
Von daher glaube ich, ist das als für ein Label wichtig, in dem Bereich zu arbeiten. Daher macht der Begriff Label vielleicht auch nicht mehr so Sinn. Mhm. Weil man ist nicht nur Label. Man ist Artist Development Company oder was auch immer. Ne?
Aber definitiv, ja. Also das sehen wir auch so, dass gerade die Vertriebswege, das wird ja eigentlich immer banaler am Ende. Genau. Dann muss man ja, also wenn man das mal so runterbricht, ne? Ja. So, also es ist tatsächlich kein Hexenwerk mehr.
Genau, und ich habe halt ein Problem mit diesen Label Services, also wo ich als Künstler hingehe, das finde ich, bin ich nicht so ein Riesenfan von.
Okay.
Sag nicht, die sind per se alle schlecht, aber ich habe da jetzt noch nicht so den Vorteil drin gesehen, wenn ich irgendwo hingehe und mir sagt jemand, wir vertreiben eure Musik und wir können das aber auch vermarkten. Das kostet euch aber 3.000 Euro oder 10 oder 15. Jetzt mal so grob, ne? Finde ich nicht gut. Was ich gut finde, ist, wenn das so wäre, dass ein Label zum Beispiel sagt, wir vertreiben das und machen Marketing. Das ist eigentlich das, was wir machen. Und wenn das dann was einspielt, kriegen wir eine Provision. Das fände ich super. Aus Künstlersicht.
Okay.
Das ist jetzt erstmal sowas. Also weil ich denke mir immer, als Booker arbeite ich ja auch so. Eine Band will live spielen, ich buche eine Tour und kriege eine Provision. Ne? Wenn ich die Tour nicht ordentlich buche oder da geht irgendwas schief, dann verdiene ich meine Provision nicht.
Ne? Das stimmt, aber mit dem Unterschied, dass ein Label natürlich in Vorleistung geht finanziell.
Womit denn?
Ja, mit den Marketingausgaben.
Ja, aber ich gehe doch als Booker auch in Vorleistung mit der Arbeit.
Ja, das stimmt. Das Label hat aber zusätzlich noch die Arbeit.
Aber siehst du, was ich meine? Und da fragen sich Künstler halt,
klar.
Was machen die denn eigentlich?
Genau.
Die müssen uns vermarkten. Und wenn die uns keinen ordentlichen Marketingplan vorlegen, ne, digital, aber auch klassisch, dann macht das keinen Sinn. Wir müssen sehen, diese Transparenz ist da wichtig. Ne? Wir müssen sehen, was machen die, was haben die schon gemacht, wer macht das und wie viel Geld investieren die? Mhm. Das ist so, ne? Und ich glaube, das ist so das größte Problem gerade. Also es ist halt dieser Knackpunkt, über den wir gesprochen haben.
Ja.
Die brauchen im Grunde Unterstützung im Bereich Live, Merchandise und Marketing.
Ja, aber Label machst du im Prinzip, also so eine gewisse Labelleistung übernehmt ihr auch, oder?
Können wir machen, ja, wenn es Sinn macht. Also Ist aber nicht Kernbusiness. Wir haben halt auch einen Vertriebsdeal und können eben auch physisch, also vor allem aber auch digital veröffentlichen. Aber das macht wirklich nur in seltenen Fällen Sinn. Ne? Mhm. Also in der Regel arbeite ich oder arbeiten wir auch lieber mit Partnern in dem Bereich.
Ja, okay, okay.
Na, auf jeden Fall. Nur ist es halt schwierig geworden, tatsächlich auch gute Deals zu finden oder gute Kooperationsgrundlagen.
Okay, okay. Jetzt haben wir im Vorgespräch schon festgestellt, dass viel zu tun ist. Also du hast auch schon gerade gesagt, es gibt richtig einen vollen Schreibtisch. Deshalb ja. Nochmal so hier quasi mit Mikro an. Wie ist denn gerade die Lage bei euch? Ist es irgendwie Corona? Ist es nicht Corona? Irgendwie geht's los? Irgendwie geht's nicht los? Also wie ist gerade die Situation bei euch?
Also wir haben gesagt, wir machen gar nichts. Keine Shows. Wir halten komplett
echt? Still.
Ja. Wow. weil ich einfach das Gefühl hatte, man muss eine klare Entscheidung treffen. Weil alles andere führt zu innerer und äußerer Unzufriedenheit und ja, wahrscheinlich verursacht wahrscheinlich auch noch mehr Schaden. Und von daher haben wir ganz klar gesagt, 2022 geht's für uns wieder los und da bin ich momentan auch sehr optimistisch, dass das auch was wird. Ich glaube, das hat jetzt natürlich auch so, hängt so ein bisschen davon ab, wer sich alle so impfen lässt. Ich bin der Meinung, das sollte jeder tun, wenn er nicht irgendwelche gesundheitlichen Nachteile hat. Aber ne, also aus der Sicht, aus meiner Sicht ist das absolut relevant, damit das Live-Business zumindest zu einer gewissen Normalität zurückkehren kann. Mhm. Und ja, da bin ich, da hoffe ich jetzt einfach mal. Wir merken gerade, dass dann natürlich der Bedarf sehr groß ist in 22 und auch schon in 23. Wir haben kurzfristig eine US-Tournee für Kyle Guess gebucht. Der ist jetzt im Oktober einen Monat lang in USA auf Tour. Also da lief das jetzt auch schon echt reibungslos. Auch da ist ein Riesenland, wie du weißt, und ja. Wie wir alle wissen. Und das auch da gibt es natürlich Bundesstaaten, wo es vielleicht so ein bisschen schwieriger ist, die man jetzt eher meidet, wenn man tourt. Aber wir haben eine Möglichkeit gefunden, mit Veranstaltern zu arbeiten, die top aufgestellt sind, die sehr gute Richtlinien haben, an die sie sich auch halten. Und das läuft. Also da merkt man zumindest, dass es geht. Ne? Und ich glaube, dass es auch hier 22 so der Fall sein wird. Hm. Zumindest sieht das momentan bei uns so aus.
Ja, im Prinzip ist es so, dass egal wie man fragt, dass eigentlich so unisono gesagt wird, naja, 2022 ist quasi, es bleibt niemand mehr zu Hause. Also alle sind auf Tour, ne?
Das wird nicht gehen. Also das ist allein, das Festival-Booking war so ätzend, dass wir gedacht haben, wir machen das nicht mehr, ne? Also ernsthaft, aber wir haben irgendwann wirklich gedacht, das macht keinen Sinn, ne? Weil viele Festivals haben halt ihre Line-Ups immer weiter geschoben. Das haben wir jetzt auch schon tausendmal gehört. Das ist einfach so, dass es dadurch keine Slots mehr gibt. Und ganz, ganz, ganz viele Bands 22 gar nicht touren können und auch 23 gar nicht touren können, weil sich das dann wieder irgendwie verschiebt. Und also bis das wieder so einen normalen Rhythmus hat, wie das vorher war, das dauert jetzt halt auch noch mal 2-3 Jahre.
Was bedeutet das denn für den Künstleraufbau, eben für diese Talente? Also haben die überhaupt jetzt eine Chance?
Eine Chance hat man, glaube ich, immer, wenn man damit kreativ und positiv umgeht und einfach sich dann andere Wege sucht. Und das können Künstler ja eigentlich ganz gut, so von Natur aus. Von daher glaube ich, dass das nicht alles nur immer vom Live und vom Touring abhängt, ne? Von Live und vom Touring, sondern eben auch von anderen Faktoren und auch nicht unbedingt davon abhängt, ob man Festivals spielen kann. Ich glaube, Festivalspielen ist auch heutzutage, also ist manchmal echt überbewertet, gerade bei kleinen Künstlern, weil das sieht erstmal gut aus auf Facebook und Instagram und so weiter, wenn man beim Wacken spielt oder bei Rock am Ring oder beim Download oder wo auch immer. Nur wichtig ist halt der Slot und dass einen Leute sehen, ne? Weil das ist am Ende des Tages das Allerwichtigste, dass man echte Fans gewinnt. Und das war immer schon so und das wird auch so bleiben.
Okay. Okay, Was steht bei dir denn sonst noch so an? Also hast du irgendwelche Zukunftspläne, die du jetzt schon mit uns teilen möchtest, kannst? Oder was ist noch in der Schublade?
Ich habe keine Überraschung in der Schublade heute. Ja. Aber ich habe tatsächlich gerade, wie du schon vorhin gesagt hast, wirklich viel Arbeit auf dem Schreibtisch. Es kommt jetzt so auf einmal geballt. Ne? Also gibt dann doch viele Tourneen und Projekte für nächstes Jahr. Und die Künstler sind natürlich heiß und können es gar nicht abwarten, endlich wieder zu arbeiten. Ich hoffe, dass wir so im Bereich der Produktion keine Probleme kriegen. Ich hoffe, dass, das weiß ich jetzt noch nicht bei allen, dass so die wichtigsten Leute noch am Start sind. Leider sind ja auch viele weg mittlerweile. Also der Schaden ist da.
Und du meinst also Mitarbeiter für Live sozusagen, Tourmanager?
Ja, gerade im Live-Bereich. Okay, ja. Genau, Tourmanager, Produktion und so weiter, Venues und so. Das muss man jetzt einfach mal gucken. Aber grundsätzlich ist das echt, also es fühlt sich gut an, so einen Aufschwung zu spüren und einfach zu merken, hey, Business rollt wieder an, geil. Ne? Also so, finde ich gut.
Ja. Ja, ich bin super gespannt, was das alles gibt.
Ich auch. Also wie gesagt, also es ist momentan so, dass man wieder, also wir kriegen wieder mehr Rückmeldungen, wir haben wieder mehr Gespräche mit Promotern und wir merken, okay, da ist irgendwie passiert wieder was, ist Bewegung drin, es war ganz lange Stillstand und man wusste wirklich überhaupt nicht, was ist jetzt, was passiert, was ist nächstes Jahr. Und jetzt gerade habe ich so ein, ja, bin ich so sehr optimistisch auf jeden Fall. Ich hoffe, das bestätigt sich dann auch.
Ja, das ist schön. Man sollte immer optimistisch bleiben, genau. Ja. Ich hatte es ja eingangs auch schon erwähnt, wir sollten noch mal ganz kurz drüber sprechen. Du bist ja jetzt, glaube ich, seit ungefähr einem Jahr bei Antelope Audio, unterstützt da den Bereich Artist Relations in GSA. Mhm. Und ich spreche jetzt ja auch in ein sehr gut klingendes Mikrofon von Antelope Audio. Was steht bei euch da so an?
Ich auch. ja, genau. Ich mache seit ungefähr einem Jahr Artist Relations bei Antelope Audio. Und das ist echt spannend, weil ich dadurch wieder mehr Kontakt zu Musikern habe, in einer anderen Form, als ich das in der Agentur habe. Ja. Einfach zu Produzenten, zu Kreativen, zu Songwritern und so, und das nochmal einen anderen Blickwinkel mir gibt. Und Antelope Audio produziert natürlich auf sehr hohem Niveau Audio-Hardware und Software. Und das macht Spaß auf jeden Fall. Genau, du hast das Exino-Mic.
Ja, genau.
Ich habe das auch, deswegen klingen unsere Stimmen so fantastisch.
Fantastisch, genau.
Ja, genau. Cool. Das macht Spaß. Das ist auf jeden Fall war eine gute Abwechslung und auch notwendig. Ne? Das war für mich auch so eine Notlösung erst, dass ich gedacht habe, irgendwie muss es ja weitergehen. Und dann kam das durch Zufall und ich habe gedacht, ey, cool, hast du Bock drauf, macht total Spaß, super Team. Und ist auch international. Wir arbeiten auch mit großen und auch mit kleinen Künstlern und doch, das ist im Grunde dem eigentlichen Job, den ich mache, sehr ähnlich. Also was so das Netzwerken angeht.
Ja.
Halt, geht nur um ein anderes Produkt.
Okay, ja. Cool. Also, so zusammenfassend, wer jetzt sich selbst als Talent sieht, wer Fragen hat zu dem Antelope Audio-Kram, meldet sich einfach bei dir, denke ich. Wir haben ja festgestellt, Netzwerken ist wichtig und die Leute finden dich.
Genau, in beide Richtungen übrigens. Also in beide Richtungen, meine ich.
Ja, genau. Und wir stellen sonst auch den Kontakt her. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und es war mal sehr spannend, da so einzutauchen in das, was du so treibst. Und ja, ich wünsche dir noch weiterhin viel Erfolg.
Ja, ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank. Hat mir echt Spaß gemacht und war ein guter Talk.
Ciao.
Broadcast-mäßig. Talk. Ja, ciao. Alex, mach's gut.
Wenn du es jetzt hier bis zum Ende geschafft hast, dann hoffe ich und glaube ich, dass dir dieses Format sehr gut gefällt. Deshalb meine Bitte an dich, der Podcast ist ja hier umsonst, hinterlass doch im Gegenzug gern eine Bewertung auf iTunes oder empfehle den Redfield Podcast einer weiteren Person weiter, denn das würde ja uns massiv helfen zu wachsen, gehört zu werden und weitere Gäste einzuladen. Und das ist auch ein gutes Stichwort. Nächste Woche geht es natürlich weiter, wie immer am Sonntag um 9 Uhr. Fabian Schütze ist mal wieder zu Gast, der Macher von Low Budget High Spirit. Mit dem spreche ich über das Musikbusiness, was gerade so los ist, aktuelle Themen und wie die Lage gerade so ist. Hört gerne da mal wieder rein. Ansonsten noch die Empfehlung, Ticketmaster ist unser Partner hier beim Redfield Podcast. Wenn es um Ticketlösungen, um Ticketing geht, denkt an Ticketmaster. Wir erstellen auf Wunsch auch gerne einen Kontakt her. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht's gut. Ciao.